der T-Online-Tagesanbruch zum Hören. Herzlich willkommen zum Tagesanbruch am 2. Juni 2026. März oder Wüst? Alles Gute kommt von oben, geschrieben von Florian Harms. Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser. Politik und Medienbranche brauchen einander wie Messer und Gabel. Sticht die eine zu, piekt die andere eifrig hinterher. Säbelt die eine jedoch mit stumpfer Klinge an der Tafelgabe herum, stichelt die andere noch viel verzweifelter. Dem Musterbeispiel eines missglückten politisch-medialen Tellergerichts kann die Republik dieser Tage beiwohnen. Die ebenso eifrigen wie eifernden Medien Stern und Bild haben Spekulationen kolportiert, Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU, könne gegen NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, dito, ausgewechselt werden. Weil die Hauptstadtpresse Personalien liebt, machte das Gerücht vom angeblichen Kanzlertausch rasant die Runde. Am Sonntagabend strickte die Tagesschau aus der Story sogar ihre Aufmachermeldung. Sie klang in den Ohren vieler Journalisten wohl einfach zu verlockend. Weil der Kanzler ziemlich stumpf herumsäbelt, pardon, regiert, sticheln die Reporter munter drauf los. Dabei handelt es sich lediglich um ein Gerücht, dessen Substanz ebenso dünn wie fadenscheinig erscheint. Eine vorgezogene Sommerlochschnurre, die den unter Timmy-Entzug leidenden Online-Medien den nächsten Klickrummel beschert. Unser Chefreporter Johannes Bebermeier hat hier aufgeschrieben, wie es dazu kam. Nun wäre diese Medienente schnell den Bach runtergeschwommen, träfe sie nicht auf eine hochnervöse Partei. Viele CDU-Mitglieder und noch mehr CDU-Amts- und Mandatsträger sind ob der mangelhaften Performance der Bundesregierung sauer oder verunsichert oder beides. Auch die Umfragewerte des Kanzlers und der drei Regierungsparteien stürzen immer weiter ab. So kommt es, dass Unionsanhänger ins Grübeln geraten, wenn sie von findigen Journalisten auf angebliche Pläne für einen Wechsel im Kanzleramt angesprochen werden. Dann äußert sich der eine so und der andere so, was wiederum den dritten und vierten zu einem Kommentar verleitet. Schon ist die Personaldebatte im Gange, Journalisten hacken eilig Meldungen in die Tasten und die Klickserver glühen. Es ist ein altbekanntes Spiel, das schon mit Kanzler Olaf Scholz, Austausch gegen Boris Pistorius, und auch mit Langzeitkanzlerin Angela Merkel, Austausch gegen Gutenberg, gespielt wurde. Es fehlte nur noch, dass ein Medium eine Umfrage zu der brisanten Frage in Auftrag gibt, was der Stern gestern prompt erledigte. Wohlan, nun wissen wir also, 41% der Deutschen glauben, dass es der Union helfen würde, wenn Merz das Bundeskanzleramt aufgäbe und jemand anderes aus der Union Regierungschef würde. Noch Fragen? Falls ja, dann lassen Sie uns nun das politisch-mediale Besteck beiseite legen und etwas tiefer in die Analyse einsteigen. Denn ein vorsätzlich geschürtes Gerücht ist das eine, Fakten sind das andere. Und die Qualifikationen, die man für das wichtigste Amt der Bundesrepublik braucht, zählen eben genau zu diesen Fakten. Schauen wir also genauer hin und gleichen ab. Was braucht ein erfolgreicher Kanzler und besitzt Friedrich Merz diese Qualitäten? Es sind 5. Erstens, unbedingter Machtwille. Die politische Führungsforschung unterscheidet zwischen dem Amtwollen und dem Machtwollen. Wer wirklich führen will, muss bereit sein, Macht strategisch aufzubauen, Widerstände zu überwinden, Rivalen einzubinden oder kaltzustellen und den Machterhalt als legitime, eigenständige Aufgabe zu begreifen, nicht als schmutziges Nebenprodukt der Politik. Bei Merz zeigt sich hier ein widersprüchliches Bild. Einerseits hat er jahrelang verbissen um die Macht gekämpft, 3-mal bewarb er sich um den CDU-Vorsitz, bevor er ihn 2022 gewann. Andererseits trat er das Kanzleramt ohne jegliche Regierungserfahrung an, was darauf hindeutet, dass er den Weg zur Macht besser beherrscht als die Ausübung von Macht. Machtwille ohne Machthandwerk ist jedoch keine Führungsqualität, sondern ein Risiko. Wer Macht will, aber nicht weiß, wie man sie täglich und geduldig pflegt, neigt dazu, sie durch Impulsivität und Alleingänge zu verspielen. Bei Merz lässt sich genau dieses Muster beobachten. Das unterscheidet ihn von Angela Merkel, die 16 Jahre lang regierte. Zweitens. Visionäre Kommunikation und die Fähigkeit, Menschen mitzunehmen. Die Führungsforschung zeigt, Führung in Zeiten großer Veränderungen gelingt nur Personen, die eine überzeugende Zukunftserzählung entwickeln und diese emotional kommunizieren. Menschen folgen Anführern, nicht Programmen. Hier liegt eine zentrale Schwachstelle von Merz. Zwar ist er ein brillanter Rhetoriker und schlägt gern scharfe Töne an, aber er gibt keine klare Richtung vor und vermag noch nicht einmal alle Unionsanhänger, geschweige denn seinen Koalitionspartner SPD auf den Reformkurs einzuschwören, der ihm vorschwebt. Es ist ihm nicht gelungen, das bundesweite Krisengejammer in eine Aufbruchsstimmung zu verwandeln. Auch deshalb, weil er jenseits von Sparpolitik und Krisenmanagement keine klare Vision vermittelt, wie Deutschland in 5 oder 10 Jahren aussehen soll. Das unterscheidet Merz von dem großen Reformkanzler Willy Brandt. Drittens, emotionale Intelligenz. Die Forschung zeigt, dass emotionale Intelligenz der stärkste Einzelindikator für Führungserfolg ist, wichtiger als IQ oder Fachwissen. Dazu gehört besonders die Impulskontrolle. Auch hier gibt Friedrich Merz kein gutes Bild ab. Er nutzt eine Wortwahl, die zwar Entschlossenheit und Klarheit ausstrahlen soll, mit der er jedoch regelmäßig übers Ziel hinausschießt und andere Leute verletzt. Prompt hagelt es Kritik, wie beim Stadtbild oder der Rente, die nur noch eine Basisabsicherung sei. Vertraute des Kanzlers berichten, dieser nehme öffentliche Kritik sehr persönlich. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, da ist was dran. Emotionale Reaktionen eines Chefs erzeugen jedoch Unsicherheit in seinem Umfeld. Das Gegenteil von dem, was ein Kanzler in Krisenzeiten braucht. Merz fehlt erkennbar die Coolness eines Helmut Schmidt. Viertens. Koalitionsführung und Mehrheiten organisieren. Führung in pluralistischen Systemen verlangt, was die Organisationsforschung integrative Leadership nennt. Unterschiedliche Interessen zusammenzuhalten, ohne die eigene Linie aufzugeben. Hier zeigen sich abermals Merz Mängel. Immer wieder überrascht er seine eigenen Leute mit abrupten Entscheidungen. So stimmte er beispielsweise beim unseligen Koalitionstreffen in der Villa Borsig dem SPD-Vorschlag einer Entlastungsprämie zu, ohne die CDU-nahen Arbeitgeberverbände anschließend darüber in Kenntnis zu setzen. Prompt fühlten die sich überrumpelt und machten Rabatz. Am Ende scheiterte die Prämie, weil im Bundesrat sämtliche CDU-Ministerpräsidenten dagegen stimmten. Helmut Kohl nutzte wohl Schwarzgeld, um die CDU-Landesverbände auf Linie zu bringen. Das ist sicher kein leuchtendes Vorbild. Vor allem aber führte er täglich unzählige Telefonate mit Ministern, Abgeordneten, Bürgermeistern und anderen Amts- und Mandatsträgern. So organisierte er Mehrheiten. Vom gegenwärtigen Kanzler dagegen heißt es, er telefoniere nicht gern. Fünftens, Integrität. Sagen, was man tut und tun, was man sagt. In der Vertrauensforschung gilt Integrität als die wichtigste Säule von Vertrauen, die wahrgenommene Übereinstimmung von Worten und Taten. Wer hingegen Erwartungen weckt, die er nicht erfüllt, zerstört Vertrauen schneller, als er es aufgebaut hat. Dies ist vielleicht Merz gravierendstes Defizit. Er ist ein Ankündigungskanzler, er bricht zu oft seine Versprechen und immer mehr Bürger durchschauen dies. So nehmen es ihm viele Unionsanhänger übel, dass er im Wahlkampf die Einhaltung der Schuldenbremse versprach, nur um dann als erste Handlung nach der Wahl einen gigantischen Schuldenberg aufzutürmen. Der jüngsten ARD-Umfrage zufolge sind nur noch 16% der Bundesbürger mit Merz' Arbeit zufrieden. Kein Kanzler war je unbeliebter. Ein erfolgreicher Kanzler braucht noch mehr. Fähige Zuarbeiter, geschickte Regierungssprecher, treue Verbündete in Partei und Bundestagsfraktion und ja, natürlich auch Fortüne. Aber die 5 oben genannten Qualitäten sind die Basis von allem. Wer die nicht hat, wird kein starker Regierungschef. So erging es schon den Kurzzeitkanzlern Ludwig Erhard und Kurt Georg Kiesinger, die jeweils nur 3 Jahre lang regierten. Vor ihnen war der große Kanzler Adenauer dran, hinterher der große Kanzler Brandt. Nicht ausgeschlossen, dass es in diesen Zeiten wieder so kommt. Auf die Rekordkanzlerin Merkel folgten der Kurzzeitkanzler Scholz und nun ein Kanzler Merz, der schon nach dem ersten Regierungsjahr tief in der Klemme steckt. Womöglich ist ihm ebenfalls nur ein Interregnum beschieden und der Nachfolger lässt nicht mehr lange auf sich warten. Er könnte aus Düsseldorf kommen, sollte sich das tatsächlich abzeichnen, informieren wir Sie sofort. Allerdings auf der Basis seriöser Fakten, versprochen. Das war ein Auszug aus dem T-Online-Tagesanbruch, automatisch produziert. Wenn Sie den gesamten Tagesanbruch-Newsletter lesen oder als E-Mail abonnieren möchten, finden Sie alle Ausgaben und die kostenlose Anmeldung unter t-online.de/tagesanbruch.